Dieser Podcast wird präsentiert von Effektiv Spenden. Als unabhängiger Charity-Check helfen wir deiner Spende, damit sie mehr Wirkung hat.
NZZ Geopolitik.
Dieser Tag ist in Israel in die Militärgeschichte eingegangen. Vor ziemlich genau 9 Jahren, am 12. Dezember 2016, landen 2 niegelnagelneue F-35 Jets aus den USA auf dem israelischen Militärflughafen Nevatim.
Major Daniel Chippendollar and Major Elijah Animal Super, welcome to Nevatim Air Force Base, welcome to Israel.
Die beiden amerikanischen Piloten werden mit den größten Ehren empfangen. Schließlich ist Israel das erste Land, das von den USA eine F-35 erhält. Sogar Premierminister Netanyahu kommt zur Zeremonie und kündigt selbstbewusst an, dass Israels militärischer Arm mit der F-35 noch länger, noch mächtiger geworden ist. Und tatsächlich, in den letzten 9 Jahren hat Israel fast 40 solche F-35 erhalten, die seitdem viele aus israelischer Sicht gute Dienste geleistet haben, zuletzt im sogenannten 12-Tage-Krieg gegen den Iran und in Gaza. Soweit, so gut. Doch dann passiert etwas, was in Israel gar nicht gerne gehört wird. Mitte November wird Donald Trump gefragt, ob auch Saudi-Arabien F-35-Jets erhalten wird.
Yeah, I will say that we will be doing that. We'll be selling F-35s. Yeah.
Er wird. Und entsprechend lange Gesichter löst das aus in Israel, zum Beispiel hier in dieser englischsprachigen Talksendung.
Shalom and welcome to Jerusalem Studio.
Wo sich die Gäste Sorgen um einen möglichen Atomschlag machen.
If they have the F-35, then they will have their own nuclear deterrence.
Oder bei der Sprecherin von Netanyahu.
What is the Israeli government's position on the US sale of F-35 fighter jets?
Die gute Miene zum bösen Spiel macht.
The United States and Israel have a long standing understanding, which is that Israel maintains the qualitative edge when it comes to.
Können Sie dieses Stirnrunzeln in Israel nachvollziehen, Herr Borchert?
Ja, ich kann es nachvollziehen, denn Trumps Ankündigung stellt eigentlich ein Fragezeichen hinter das bisherige israelische Alleinstellungsmerkmal, einziger Nutzer dieses Kampfjets in der Region zu sein.
Ist denn Israel militärisch nicht mehr wichtig für die USA im Nahen Osten?
Nein, das wäre die falsche Schlussfolgerung daraus. Israel bleibt militärisch wichtig für die USA. Aber Trumps Ankündigung zeigt ganz klar, es geht bei Rüstungsprojekten um mehr als nur eine rein militärische Betrachtung.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel und heute sprechen wir über den amerikanischen Kampfjet F-35. Wer dieses Flugzeug von den USA kauft, erhält das Kronjuwel der amerikanischen Rüstungsindustrie. Aber wer dieses Flugzeug kauft, macht sich auf Gedeih und Verderb von den USA abhängig. Und das wissen die Amerikaner auch auszunützen, sagt der Sicherheitsexperte und geopolitische Berater Heiko Borchert. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Guten Morgen, Paul. Danke für die Einladung.
Herr Borchert, das Kronjuwel der amerikanischen Rüstungsindustrie, habe ich jetzt übertrieben?
Na, ich glaube, Sie haben nicht übertrieben. Also es war einmal eine Zeit, in der Nutzer ein Kampfflugzeug gekauft haben, weil es ein Kampfflugzeug war.
Genau.
Um aus der Luft aufzuklären und wirken zu können. Und mit dem F-35 entsteht eigentlich für jeden Nutzer ein neues Fähigkeitsumfeld, in dem er zwar ein Flugzeug kauft, sich mit dem Flugzeug aber eigentlich völlig neue Wege erschließt in der luftgestützten Aufklärung, der Reichweite der Waffensysteme und insbesondere in der Vernetzung von Komponenten. Und der Fokus liegt auf vernetzt. Das heißt, in dieser neuen Welt bemisst sich der Wert eines jeden militärischen Systems nach dem Grad seiner Vernetzung.
Also der F-35, der steht wirklich für so eine neue Art des Kampfjet-Fliegens. Aber worin liegen denn ganz konkret die Vorteile gegenüber älteren oder weniger entwickelten Kampfjets?
Der Jet verfügt über eine Kombination von ganz unterschiedlichen Sensoren, die es ihm erlauben, und Sie haben das ja vorhin eigentlich auch mit dem israelischen Beispiel schon erwähnt, strategische Tiefe. Die Sensorik des Flugzeuges gibt demjenigen, der das Flugzeug in seiner Flatter hat, eine entsprechend tiefe Reichweite des Sehens,
okay,
im elektronischen Raum natürlich auch des Verstehens, dessen, was auf der anderen Seite im Grunde genommen vor sich geht. Das heißt, er schafft über ein sehr, sehr leistungsfähiges Sensorikpaket ein erstes Differenzierungsmerkmal.
Okay.
Ich glaube, das zweite Differenzierungsmerkmal, was wichtig ist, das Flugzeug ist natürlich so etwas wie ein fliegender Netzwerkknoten.
Okay.
Das Flugzeug verarbeitet die Information, die es selbst erfasst, über seine Radarsysteme, über seine elektrooptischen Sensoren, ist aber parallel dazu natürlich auch in der Lage, Informationen von anderen Systemen aufzunehmen und zu verarbeiten. Also andere Aufklärungsflugzeuge, andere alliierte Flugzeuge, bodengestützte Sensorik, die mit dem Flugzeug kommuniziert. All diese Informationsströme, Datenströme kann das Flugzeug aufnehmen, verarbeiten. So, jetzt kommt aber an dem Punkt eigentlich auch eine gewisse Einschränkung. Jeder, der eine F-35 kauft, bekommt natürlich Zugang zu einem sehr exklusiven Club.
Mhm.
Aber er muss natürlich auch nach den Clubregeln spielen. Mhm. Und diese Clubregeln bedeuten natürlich für die USA als Herstellerin des Systems auch eine Möglichkeit, Partner nicht nur einordnen zu können, sondern Partner möglicherweise auch zu einer Unterordnung zu zwingen.
Oha.
Oder zu bewegen,
mhm,
und sie damit auch disziplinieren zu können.
Also das heißt, wenn wir dieses Bild eines Clubs nehmen, das heißt, es gibt nicht nur das, was der Clubbetreiber offeriert, sondern es gibt auch ganz klare Benimmregeln, wie man das heute so kennt in einem Club. Wenn man hineingeht, dann heißt es, du darfst das, du darfst das, du das darfst du nicht.
Genau.
Jetzt, bevor wir diese Regeln genau anschauen, möchte ich noch ganz kurz klären. Der Hersteller Lockheed Martin hat seit 2015 1200 solcher F-35 produziert. Wer darf denn jetzt alles eine solche F-35 besitzen? Wer gehört zu diesem Club?
Ja, also der F-35-Club, sagen wir mal, seine Mitglieder richten sich natürlich klar nach den außenpolitischen Interessenschwerpunkten der USA.
Mhm.
Das heißt, überall dort, wo sie ein klares geostrategisches Interesse der USA haben, finden sie in der Regel auch einen schon bestehenden F-35-Kunden oder einen prospektiven F-35-Kunden. Das heißt, wir sprechen dann natürlich über naheliegend in den USA, wir sprechen über Kanada. Völlig klar. Möglicher gemeinsamer Luftraum. Luftraum wird eh maßgeblich von den USA mit überwacht. Gemeinsamer Jet erleichtert vieles. Und wenn Sie quasi die Erdkugel einmal drehen und dann in Richtung asiatisch-pazifische Region schauen, haben Sie natürlich dort auch die Überlegung, genau jene Partner der USA mit einzubeziehen, die in dieser Region relevant sind.
Mhm.
Also Australien, Japan, Südkorea, all das sind die Partner, die die USA an sich binden wollen und die auch wiederum ein Interesse daran haben, sich an die USA anbinden zu wollen.
Und die haben den F-35?
Die haben den F-35 oder kriegen den F-35 im Zulauf. Und dann haben sie diverse europäische Partner, Norwegen, Finnland, Dänemark, Deutschland, Belgien, Großbritannien, mhm, Italien.
Also das sind ja alles Gleichgesinnte, die den gleichen Flieger fliegen.
Ja, komplett, komplett. Ich meine, das ist ja eigentlich auch das Spannende dran. Um einen F-35 herum entsteht genau das, was der normale Nutzer auch beispielsweise von Facebook, Google oder Amazon kennt.
Mhm.
Es entsteht ein Netzwerkeffekt. Ne? Das heißt, ich will als Hersteller eigentlich eine dominante Plattform. Sie erinnern sich vielleicht an dieses schöne Beaumont von Peter Thiel, ne, dem deutschstämmigen US-amerikanischen Finanzinvestor. Competition is for losers. Ich will keinen Wettbewerb, sondern ich will das Monopol. Ich
ja.
will die dominierende Plattform. Das ist das, was Amazon groß gemacht hat, was Google groß gemacht hat, was Facebook groß gemacht hat und was faktisch auch das F-35-Prinzip mhm. ist. eine Plattform, um die herum ich meine Partner gruppiere, die ich damit in meine Einflusszone einbinde und denen ich ganz unterschiedliche Möglichkeiten gebe, im Sinne von Freiheitsgraden, sich in diesem Club zu bewegen. Mhm. No? Also deswegen könnte man natürlich jetzt auch sagen, wie bei einer, entschuldigen Sie den Vergleich, aber wie bei einer Ehe, ja? Prüfe zu Beginn, worauf du dich einlässt, denn die Partnerschaft dauert 20, 30, 40 Jahre. Und
die wird man nicht so schnell los.
Also bleiben wir beim Flugzeug. Ja, das stimmt ganz sicher. Ganz
okay, sicher. Also eben, das ist ja das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Man ist auf Gedeih und Verderb abhängig von den USA. Können Sie das erläutern? Es ist für mich jetzt schwierig nachzuvollziehen. Ich kaufe ein Kampfjet. Warum bin ich dann abhängig von den USA? Wenn ich ein Auto kaufe zum Beispiel, bin ich ja nicht abhängig. Also wenn ich einen Volvo kaufe, nicht von Schweden. Und wenn ich einen Tesla kaufe, bin ich nicht von Kalifornien abhängig.
Wiederum, es ist wie bei Microsoft oder bei einem anderen Digitalprodukt. Es ist beispielsweise der Hersteller, der bei der Softwareentwicklung den Upgrade-Zyklus bestimmt. Mhm. Ja, und Sie kennen das in der Regel auch. Sie sitzen irgendwo, zack, Ihr System fährt runter, weil es soll jetzt gerade mal wieder aktualisiert werden. Ganz so schlimm ist es natürlich im Kontext eines militärischen Waffensystems nicht, aber trotzdem, es ist der Hersteller, der den Lebenszyklus des Systems bestimmt und der natürlich auch, wie bei einem Software-Upgrade, das dem Kunden eine neue Leistung zur Verfügung stellt, ja, wenn diese Leistung dann aber so wichtig auch für den Kunden ist, dass er eigentlich darauf nicht verzichten kann, ist er ja im Original-Ökosystem eigentlich gebunden. Mhm. No? Mhm. Also das heißt, ich schaffe über diesen Netzwerkgedanken, über die zentrale Plattform immer eine Abhängigkeit, die im Kontext eines F-35 sicherlich wesentlich stärker ausgeprägt ist.
Aber passiert das so beim F-35?
Ja, das passiert so. Der Punkt ist, ich werde gewisse Funktionalitäten dieses Flugzeugs nicht mehr einsetzen können, wenn mir gewisse Module fehlen. No? Oder auch diese Fähigkeit beispielsweise des F-35 auch im elektronischen Kampf, die wiederum damit verbunden ist, dass sie beispielsweise über gewisse Datenbanken verfügen, um zu erkennen im elektronischen Kampf, ist das jetzt noch eine Originalsignatur, ist das vielleicht eine verfälschte Signatur, ist es die Signatur eines befreundeten Flugzeuges, eines verfeindeten Flugzeuges. Also das Flugzeug ist ja nicht verfeindet, aber die Luftwaffe ist entsprechend verfeindet. Das sind natürlich Dinge, die auch der Hersteller wiederum zur Verfügung stellt. Und dahinter steht ja wiederum eine Möglichkeit auch der Disziplinierung meiner Partner.
Aber der Hersteller, in diesem Fall Lockheed Martin, ist ja eine private Rüstungsfirma. Trotzdem gibt es diesen Einfluss bzw. die Kontrolle durch die amerikanische Regierung. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist das politische Wesen von Rüstungsgütern. Natürlich stellen die wenigsten Staaten noch selbst Rüstungsgüter her. Aber wenn ich ein hochkomplexes Waffensystem wie den F-35 in den USA bestelle und mir die USA dieses System nur über Foreign Military Sales zur Verfügung stellen, also über ein Beschaffungsverfahren, in dem es faktisch um ein Regierung-zu-Regierungsgeschäft geht, dann spreche ich mit der amerikanischen Regierung und ich spreche mit dem Hersteller. Und wenn ich mit dem Hersteller spreche, spreche ich faktisch auch mit der amerikanischen Regierung, weil der Hersteller büxt ja auch nicht aus. Ne? Also er verlässt ja auch nicht seinen Handlungsspielraum. Das ist übrigens jetzt nicht nur ein F-35 der Thema, das ist natürlich bei europäischen Waffensystemen ähnlich. Ne? Es ist halt nur das Prestige, die Prominenz, die das Flugzeug über die letzten Jahre gewonnen hat, lässt uns dann sehr vieles im Grunde genommen nur mit Bezug zu den USA diskutieren. Aber die Frage würde sich beispielsweise genauso stellen, wenn Sie eine Rafale von Frankreich nutzen und dann haben Sie auch dort die Beziehung zwischen Dassault und der französischen Regierung und Ihnen als Kunden. Und das ist dann im Grunde genommen die Frage, die sich jedes Land eigentlich stellen muss. Bei der Auswahl ihres Partners oder seines Partners suche ich mir einen Partner, in dem ich mich, und das mag ein Wort sein, das die wenigsten Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht gerne hören mögen, aber bei dem ich mich unterordne, dadurch, dass ich durch die Clubmitgliedschaft etwas gewinne, was mir sonst nicht zur Verfügung steht, oder suche ich mir einen Partner, bei dem ich diese Clubregeln nochmal gemeinsam bestimmen, gemeinsam weiterentwickeln kann. Dann habe ich zwar vielleicht nicht ein Prestigegut wie den F-35, aber ich bin möglicherweise in einer Rüstungskooperation mit einem Partner, bei dem ich eher auf Augenhöhe kommuniziere und kooperieren kann.
Aber das wollte ich gerade darauf einsteigen, weil Sie haben einerseits das Bild eines Clubs beschrieben, eines exklusiven Clubs mit einem Clubpräsidenten, der das Sagen hat, in dem Fall die USA. Gleichzeitig haben Sie aber auch das Bild einer Ehe beschrieben. Da würde ich eben sagen, dass in einer Ehe im Idealfall ist es auf Augenhöhe. Aber das bedeutet, dass wenn ein Land eine F-35 kauft, ist man nicht nur auf technischer Ebene eben mit den Softwares von den USA abhängig, man muss auch politisch eigentlich die ganze Zeit auf Augenhöhe sein, im Sinne von, man muss sich so verhalten, dass es den USA passt. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ein F-35-Kunde mal nicht so agiert, dass es den USA passt? Es gibt Gerüchte über einen sogenannten Kill-Switch im F-35, also dass die USA tatsächlich Kontrolle haben über den Jet.
Der Killswitch ist so eine Fetischdiskussion. Ne? ich brauche den Killswitch ja gar nicht. In dem Moment, in dem ich einem Kunden gewisse Daten nicht mehr zur Verfügung stelle, in dem ich ihm vielleicht eine Lebenswegmodernisierung nicht erlaube, diszipliniere ich ihn auf andere Art und Weise. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Weil Rüstungsgüter politische Güter sind, kommt es immer auf dieses Abwägen an zwischen demjenigen, der kauft und haben will, und demjenigen, der verkauft und geben möchte. Und da prallen natürlich auch unterschiedliche ordnungspolitische Vorstellungen aufeinander. Und insofern ist der F-35 vielleicht eines der archetypischsten ordnungspolitischen Instrumente, die es überhaupt gibt. Ne? Mhm. Weil ich in dem Moment, in dem ich Ja sage zu einer F-35, sage ich Ja zur Einordnung in ein US-amerikanisch dominiertes Allianzsystem.
Wir sind gleich zurück.
Armut, Tierleid, Klima, Demokratie. Unsere Welt braucht Hilfe. Effektivspenden hilft deiner Spende, damit sie effektiv eingesetzt wird. Als unabhängiger Charity-Check analysieren wir wissenschaftlich, welche Hilfsorganisationen am wirksamsten sind, damit du wirklich etwas bewegen kannst. Mehr auf effektiv-spenden.org.
Well, thank you very much, everybody. We have an extremely respected man in the Oval Office today, and a friend of mine for a long time, a very good friend of mine.
So wird ein neues Clubmitglied im F-35-Club empfangen, wie es sich gehört, im Oval Office vor ganz vielen Medienschaffenden. Und Donald Trump kündigt beim Staatsbesuch von Mohammed bin Salman an, dass Saudi-Arabien für sehr viel Geld, die F-35-Kampfjets kauft.
They're going to purchase F-35s. They're buying them from Lockheed, and it's a great plane.
Wobei, Herr Kobocher, wir müssen das vielleicht an dieser Stelle sagen, es ist nur eine Absichtserklärung.
Tatsächlich, es ist eine Absichtserklärung. Diese Absichtserklärung steht im Zusammenhang mit der Erneuerung eigentlich einer umfassenden Verteidigungspartnerschaft zwischen den USA und Saudi-Arabien. Diese Verteidigungspartnerschaft umfasst wesentlich mehr als nur den Kampfjet. Da geht es auch um Landsysteme, da geht es um militärische Systeme in anderen Dimensionen. Da geht es aber natürlich auch wiederum über das Militärische hinaus, nochmals auch um ganz andere Verflechtungen zwischen den beiden Nationen. Mhm. Und an diesem Beispiel Saudi-Arabien als mögliches neues Clubmitglied, das schließt dann eigentlich den Bogen zu Ihrem Eingangszitat mit Israel. Mhm. Ne? Haben Sie natürlich jetzt unterschiedliche Spannungsfelder, die sich auftun. Das erste Spannungsfeld ist eigentlich eines aus dieser amerikanisch-saudischen Beziehung. Mohammed bin Salman hat vor mehreren Jahren, als er seine Vision 2030 für das Land vorgestellt und verabschiedet hat, eigentlich klar die Devise ausgegeben, bis ins Jahr 2030 werden wir 50% unserer Rüstungsausgaben lokal ausgeben. Also das heißt, dort ist ein Spannungsfeld zwischen ich will unabhängig werden, ich will meine eigene Rüstungsindustrie aufbauen, um außenpolitisch mehr Handlungsfreiheit zu gewinnen. Das zweite Spannungsverhältnis ist dann natürlich genau das zwischen Saudi-Arabien und Israel und der Frage, würde Saudi-Arabien tatsächlich dieselben F-35 mit derselben technischen und damit auch militärischen Leistungsfähigkeit bekommen, über die Israel im Moment auch schon verfügt. Und dann gibt es daneben nochmal ein drittes Spannungsfeld. Natürlich ist Saudi-Arabien in diesem Bestreben, unabhängiger zu werden und eigenständig Rüstungsgüter herstellen zu wollen, auch daran interessiert, seine Partnerschaften zu diversifizieren. Das heißt, Saudi-Arabien, Katar, die Emirate haben ein Interesse daran, beispielsweise mit Ländern wie Japan oder Südkorea vertiefte Verteidigungsbeziehungen aufzunehmen und zu unterhalten. Aber sie haben eben auch ein Interesse daran, ihre bestehende Kooperation mit Russland auszubauen oder im Verteidigungskontext mit China zu kooperieren. Und diese letzte Dimension möglicher saudischer Kooperation mit China ruft die USA auf den Plan, wenn sie sagen, ja, Moment mal, was macht ihr da eigentlich? Wollt ihr gegebenenfalls chinesische Komponenten mit unseren Systemen vernetzen? Wollt ihr diese Komponenten vielleicht auf unsere Systeme einbauen? Klares No-Go, Clubregeln wird es so nicht geben.
Aber wieso lassen Sie sich dann auf den F-35?
Das ist eine interessante Frage. Ich meine, bleiben wir bei dem Club. Wenn Sie ganz genau wissen, die Nachfrage nach Clubmitgliedschaft überzeichnet das Angebot dermaßen dramatisch, ist natürlich der Umstand, diese Clubmitgliedschaft angeboten zu bekommen, es ist eine Auszeichnung. Es ist ein Statussymbol, es ist ein Prestigeprojekt. Und am Schluss können Sie natürlich aber eben auch nochmal sagen, so, der F-35 ist nochmal eine Möglichkeit, von auch dem Hegemon USA im Grunde genommen Technologietransfer zu bekommen. Und dieser Technologietransfer hilft mir wiederum, meine eigene unabhängige Luftfahrtindustrie für militärische Zwecke aufzubauen. Aber Sie sehen, die Spannungsfelder werden eigentlich immer größer.
Mhm. Stellen wir uns einfach vor, Saudi-Arabien hätte diesen F-35. Israel hat den F-35. Welche Konsequenzen hat das jetzt für den Nahen Osten?
Die Frage ist, ob sie von einem Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Israel militärisch ausgehen, in dem beide das Flugzeug gegeneinander verwenden würden, bei dem sie dann die relativ pikante Situation haben, dass zwei Alliierte der USA ein amerikanisches System nutzen, um sich gegenseitig zu bekriegen, oder ob ihre Sicht auf den Nahen und Mittleren Osten wiederum größer ist und für die komplette geostrategische Stabilität des Raumes ist der F-35 am Schluss nicht die entscheidende Größe. Erstens kommt es darauf an, welche Generation des Flugzeuges den Saudis zur Verfügung gestellt würde. Zweitens wird es um die Frage gehen, zu welchen Konzessionen wird der amerikanische Kongress, die Administration und damit auch Lockheed Martin zwingen, um den technologischen Vorsprung der Israelis aufrechtzuerhalten. Und die dritte Fragestellung ist sicherlich dann auch jene, wie verlaufen diese Konfliktlinien im Nahen und Mittleren Osten künftig? Also der Knackpunkt am Schluss ist diese Fragestellung, ist das ein Waffensystem gegen eine Drittbedrohung oder ist es ein System, bei dem Sie davon ausgehen, dass es zwischen den Ländern Israel und Saudi-Arabien eingesetzt wird? Das sind viele ungelegte Eier in der Fragestellung im Moment.
Aber man hat in den letzten Tagen Signale erhalten aus Israel und auch aus den USA, dass sich eigentlich die Israelis so viel Sorgen machen sie sich jetzt nicht. Also sie scheinen technologisch sehr viel weiter fortgeschritten zu sein. Sie haben viel mehr Erfahrung jetzt natürlich auch in einem Krieg mit dem F-35.
Natürlich, und das ist genau der Punkt, über den wir vorhin auch schon mal gesprochen hatten. Formel-1-Fahrzeug mit einem Laienchauffeur ist nicht die Performance eines Verstappen. Also ich brauche tatsächlich natürlich auch im Grunde genommen den Operateur eines Kampfjets. Ich brauche die entsprechende Konzeption und Planung für offensive Airpower-Missionen. Das Flugzeug ist ja immer nur das Instrument, mit dem ich etwas erreichen will. Das Flugzeug definiert nicht die Mission. Die Mission ist eine politisch-militärstrategische Fragestellung. Und an dem Punkt zeigen, glaube ich, auch die Jahre des Kampfes zwischen Saudi-Arabien und den Houthis, dass auf der Ebene eigentlich die Probleme Saudi-Arabiens bestehen, in dieser Fähigkeit eigenständig Operationen planen, durchführen zu können, sich tatsächlich auch an die eigenen Einsatzbestimmungen zu halten. Und das sind alles Dinge, die positiv auf die Leistungsfähigkeit eines solchen Systems einzahlen. Ne? Also sie holen dessen Leistung raus, je besser sie auch in der Lage sind, tatsächlich eine Mission mit so einem Kampfjet zu führen. Wenn sie das aber alles nicht können, ja, dann haben sie den Ferrari auf ihrem Hof stehen und sind eigentlich nicht in der Lage, wirklich militärisch das zu erreichen, was sie erreichen könnten.
Also ich lerne, ein Rüstungskauf ist so viel mehr als nur ein reines Handelsgeschäft. Es steht für so viel mehr auf so vielen verschiedenen Ebenen.
Absolut, absolut. Es steht, wenn wir das vielleicht nochmal betrachten wollen, ich brauche eine technologische Leistungsfähigkeit, weil ich will ein System, mit dem ich gegenüber dem Gegner überlegen bin. Mhm. So. Kerndimension, zweite Dimension. Diese technologische Überlegenheit soll einzahlen in das Schließen einer militärischen Fähigkeitslücke. Ich lasse mich also auf das System eines Partners ein, weil er mir hilft, eine Lücke zu schließen, die ich habe, die ich aber ansonsten weder mit einem anderen Partner noch durch meine eigenständige Produktionsfähigkeit und Entwicklungsfähigkeit schließen könnte. So, das sind, wenn Sie so wollen, die inneren zwei Dimensionen. Und dann geht es um die zwei äußeren Dimensionen, und diese zwei äußeren Dimensionen sind die wirtschaftspolitische Funktion. Ein Flugzeug schafft Arbeitsplätze im Herstellerland, erhält Expertise in kritischen Technologiebereichen und ist für dasjenige Land, das dieses System erwerben möchte, eine Möglichkeit, die eigene Industrie daran partizipieren zu lassen. Aber der vierte Punkt ist und bleibt eigentlich einer der essentiellsten. Das ist die politische Dimension. Mhm. Und es gibt da durchaus Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, wo man sieht, dass Länder sich eigentlich im Prozess, ein Waffensystem zu beschaffen, sich auf einen gewissen Partner einlassen und dann plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, eigentlich den Kurs wechseln und auf einen anderen Partner übergehen wollen. Und dann haben sie natürlich, es ist dann wie die verheimlichte Geliebte oder der verheimlichte Geliebte in der Partnerschaft, der dann plötzlich auftaucht, so was passiert mit der Kernbeziehung, wenn ich dann plötzlich sage, du, ich gehe jetzt, ich habe jetzt da noch was anderes am Laufen, um das etwas.
Können Sie ein Beispiel geben?
Eines der letzten Beispiele, das sicherlich sehr interessant ist, ist die U-Boot-Beschaffung in Australien. Mhm. Ursprünglich hatten sie ja im Wettbewerb in Australien für die Modernisierung der australischen konventionellen U-Boot-Flotte Japan, Frankreich und Deutschland. Australien hat sich dann nach einem relativ langen und aufwendigen Bieterverfahren ursprünglich entschlossen gehabt, eine konventionelle neue U-Boot-Flotte in Frankreich zu beschaffen, beziehungsweise gemeinsam mit Frankreich zu entwickeln, weil konventionell war das für Frankreich eine Herausforderung, nuklear wäre es das weniger gewesen. Und dann mit dem Wechsel der Regierung in Australien zu Morrison kam dann eigentlich...
Ein Konservativer
kam dann für sehr viele überraschend plötzlich die Ankündigung, man trenne sich jetzt aus der Partnerschaft mit Frankreich und wolle sich gemeinsam mit den USA und Großbritannien in dieser AUKUS-Family, Australien, UK, Vereinigte Staaten, gemeinsam darum kümmern, die künftige, jetzt dann nukleare U-Boot-Flotte Australiens zu entwickeln. Das heißt, das war also eine Entscheidung im Grunde genommen in der Frage konventionell nuklear und dabei aber auch eine Frage der Entscheidung, wer ist mein Partner? Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Clubregeln. Ne?
Genau, aber es zeigt auch, dass es eben neben dem amerikanischen eben doch noch andere Clubs gibt, den französischen oder, und davon haben wir noch gar nicht gesprochen, den chinesischen und den russischen Rüstungsclub. Die beiden sind ja auch im Waffenhandel gut dabei.
Ja, die machen das Gleiche, aber dadurch, dass sie natürlich über ein, sagen wir mal, weniger ausgeprägtes Allianzsystem verfügen, nimmt man es anders wahr. Ich meine, wenn Sie sich die Verteilung der russischen Exporte über die letzten 30 Jahre anschauen, dann sehen Sie eigentlich, dass es für Russland im Unterschied zu den USA gibt es eigentlich vier Schlüsselmärkte traditionell. China, Schlüsselmarkt Nummer 1. Zunehmend ambivalent, weil China auch verstärkt als eigenständiger Rüstungsexporteur auftritt. Und genau das, was wir vorhin am Verhältnis Saudi-Arabien zu den USA diskutiert hatten, ist zunehmend das Verhältnis zwischen China und Russland. Auch Russland ist nicht mehr bereit, China die neueste Technologie zur Verfügung stellen, weil man sich auch nicht sicher war, was passiert jetzt mit dieser Technologie. Zweiter strategischer Schlüsselmarkt der Russen in der Vergangenheit und heute noch Indien. In Indien ist eigentlich die russische Rüstungsindustrie seit Jahren Teil des indischen Ökosystems. Und dann kommen Algerien und Vietnam dazu. Und wenn Sie jetzt gegen quasi dieses Muster legen, die Versuche der USA in den letzten Jahren Rüstungsexporte und Rüstungskooperation mit Indien zu steigern, mit Algerien zu steigern, mit Vietnam zu steigern, sehen Sie ganz klar diese politische Komponente, dass jeder natürlich versucht, in einem entsprechenden Markt, der für Akteure unterschiedlicher strategischer Ausrichtung interessant ist, einen Verdrängungswettbewerb zu erzeugen und zu sagen, so, du kriegst von mir das Waffensystem möglicherweise frei Haus, kostenlos, weil in unserem Gesamtpaket sind noch andere Dinge mit drin. Also wir reden dann über, keine Ahnung, wir reden über Zugang zu leistungsfähiger kommerzieller Technologie. Du bist noch daran interessiert beispielsweise, und das ist auch ein Thema in Saudi-Arabien, du bist auch an Nuklearenergie interessiert, ergo das kommt ins Paket mit rein und. Also ich kann, je nachdem, wie ambitioniert ich auftrete und wie strategisch ich auch in der Lage bin, verschiedenste Politikfelder miteinander zu kombinieren, tritt auch in einem Rüstungsgeschäft Rüstung nie alleine auf, wenn Sie so wollen, ne? Sondern im Verbund mit anderen Angeboten an einen Partner, den ich dann notabene 10, 20, 30, 40 Jahre an mich binde.
Schlussfrage. Diese Komplexität eines Rüstungsgeschäfts mit diesen wirklich, sagen wir mal, vier Ebenen, die Sie erwähnt haben, macht das eigentlich die Welt sicherer, weil es so komplex ist?
Ist natürlich jetzt eine sehr, sehr elegante Fragestellung, weil Sie in dieser Frage ja sagen könnten, je komplexer das Verfahren, desto weniger schnell werden die Waffensysteme eingesetzt, weil ich muss ja erstmal alles aushandeln.
Genau, darauf habe ich gar nicht gezielt, sondern mehr quasi mit wie viel Gewicht das Ganze mitkommt, dass wenn es aus politischen Gründen gekauft wird, wird es vielleicht auch aus politischen Gründen gar nicht eingesetzt. Oder ich frage mich einfach, weil wir so viel über Prestige und Gegengeschäfte gesprochen haben, ob es eigentlich gar nicht darum geht, sie einzusetzen, sondern sie einfach zu besitzen, wie eine Atombombe.
Das war sicherlich in der Vergangenheit ein ganz zentrales Motiv. Und insbesondere, wenn Sie nochmal einen Blick werfen auf die Golfstaaten, war dieser Prestigefaktor über Jahre das entscheidende Kaufargument, der Prestigefaktor. Aber in den letzten 10, 15 Jahren hat sich in dieser Region sehr viel getan. Also die Bereitschaft, tatsächlich eigenständig regionale Ordnung, und das geht ja bis hinein nach Afrika, in regionale Ordnungsbemühungen eingebunden zu sein, verlangt aus Sicht der Herrscherhäuser am Golf, ihre Logik, eine leistungsfähige Streitkraft. Und für die leistungsfähige Streitkraft brauche ich leistungsfähige Waffensysteme, am besten selbst hergestellt. Aber der Punkt, wie Sie richtig sagen, der Punkt am Beginn dieser Argumentationskette ist ein politischer. Entscheide ich mich, Konflikte mit Rückgriff auf militärische Gewalt zu lösen? Ja, dann ist das Zurückgreifen auf militärische Systeme potenziell destabilisierend. Sehe ich das nur als ein Instrument, um der Gegenseite zu signalisieren, das, was wir jetzt versuchen im europäischen Kontext bis 2029, ja, wir bauen unsere Abschreckungsfähigkeit gegenüber Russland wieder auf, wo man sich dann immer die Frage stellen muss, versteht die Gegenseite das Abschreckungssignal in der gleichen Art und Weise? Na, also empfindet der Gegner das, was ich als Abschreckung darstellen möchte, tatsächlich als Bedrohung? Oder sagte sich diese vermeintlich militärische Bedrohung, die nehme ich locker zur Kenntnis, weil ich habe ganz andere Möglichkeiten, Verwundbarkeiten auf der Gegenseite zu erzeugen. Also ich will damit nur sagen, ich verstehe, worauf Sie hinaus möchten mit der Fragestellung, aber ich glaube, es ist zu einfach, dann quasi zu sagen, nur weil Waffe da, wird Waffe eingesetzt, deswegen auch Krieg. No? Das ist vielleicht dann nochmal eine Diskussion für ein weiteres Gespräch. Der Punkt am Schluss ist der, wer will zur Gestaltung von zwischenstaatlichen Beziehungen auf Militärgewalt zurückgreifen. Und wer will es nicht?
Heiko Borchert, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Ich danke, Herr Vogel, hat mir Spaß gemacht.
Mir auch.
Danke sehr.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute über den F-35-Deal zwischen den USA und Saudi-Arabien. Mein Gast war Dr. Heiko Borchert. Er arbeitet als selbstständiger Berater für Sicherheits- und Geopolitik in Luzern und unterrichtet unter anderem an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Der F-35 ist auch bei meinen Kollegen von NZZ Pro immer wieder ein Thema. Georg Hässlers Blick auf den F-35 findet ihr in den Shownotes. Und dann hier noch ein ganz persönlicher Tipp von mir.
Wir haben jemanden, den du als Freund bezeichnen würdest, eine Kugel in den Kopf gejagt, der nur nicht bereit war, $240 zu zahlen.
Oh my brother, please help.
Das ist ein kleiner Ausschnitt aus der neuen NZZ-Serie $250 über eine ziemlich schwierige Frage. Stell dir vor, ein Bekannter von dir wird gefangen genommen, die Entführer verlangen Lösegeld, würdest du ihn dann freikaufen? $250, diesen Freitag geht's los mit unserem neuen Podcast. Und wir hören uns gerne wieder am nächsten Mittwoch. Bis dahin eine gute Zeit wünscht David Vogel.